Halleluja und Hilau! Mit diesem Ruf begrüßen wir Sie zur Februarsendung von KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1.
Geht Kirche und Karneval zusammen? Vermutlich schütteln Sie jetzt den Kopf.
Aber bei uns zu Gast ist heute Christoph Schäfer. Zusammen mit seiner Frau Pia sind sie das pastorale Dreamteam mit dem Namen 2 für ein Halleluja. Karneval und Kirche, für die beiden geht das zusammen.
Und darüber hinaus bewegen sie noch viel mehr. Was das ist, wollen wir mit Christoph Schäfer bereden. Lieber Herr Schäfer, herzlich willkommen bei KR55.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Und am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch
und Antje Thielklink.
Ja, Herr Schäfer, mit Ihrer Frau kann man Sie ja auf Instagram finden mit 2 für ein Halleluja. Deswegen diese Assoziation mit den anderen beiden. Da die Frage, wie sind Sie denn darauf gekommen? Ist unsere Vermutung richtig?
Ja, tatsächlich, stimmt. Also wir hatten irgendwas gedacht, es muss was Ansprechendes sein, irgendwas, was auch irgendwie so einen popkulturellen Anklang hat und so. Und ich bin alter Bud Spencer und Terence Hill Film und Fan und habe meine Frau nicht lange überzeugen müssen, dass das doch ein guter Name in diese Richtung wäre. Natürlich sind wir weit genug weg, um da irgendwelche Copyright-Probleme zu bekommen.
Stimmt. Ja, die Abkürzung ist ja auch, ne? Wie ja. Man es auf Instagram so macht. Möglichst kurz, aber knackig. Dort haben wir auch gefunden, dass am 16. Februar Kinderkarneval ist. Kinderkarneval, Kinderkirche. Wie geht das denn zusammen?
Wunderbar geht das zusammen. Also wir sind ja in der Nähe von Damme und der Dammer Karneval ist ja einer der größten Karnevale außerhalb von Köln und Mainz, jedenfalls hier in Norddeutschland. Und da wird der Karneval auch früher gefeiert. Und deswegen sind wir am 16. mit Kinderkirche dabei. Und in der Kinderkirche vorm Karneval oder zum Karneval gibt es dann auch mit Verkleiden und verkehrte Welt. Und da gucken wir mal, was dieses Jahr so daraus kommt.
Das heißt, ein Kind wird die Predigt halten bei verkehrter Welt?
Nein, das nicht. Es gibt in der Kinderkirche auch nicht direkt eine Predigt. Wenn es einen Verkündigungsteil gibt, dann wird der entweder erzählerisch gestaltet oder eben mit einer Handpuppe. Auch immer wieder.
Und ist das ein ganzer Tag oder...
Nee, Kinderkirche ist bei uns alle 2 Monate und dann anstelle des Sonntagsgottesdienstes. Also dann, wo normalerweise dann für die Erwachsenen eher das Programm ist, ist dann Kinderkirche eher für die Kleinen. Die bringen aber dann meist ihre Eltern oder Großeltern mit und da ist die Kirche voller als sonst sonntags.
Mhm. Also das heißt, von der Erreichbarkeit her der Menschen ist das eine ganze Menge, die damit angesprochen werden. Auch die Generationen, alle sind dabei.
Ja, das ist immer so anlassbezogen. Also wenn es was Besonderes gibt, dann kommen die Leute auch. Der normale Sonntagsgottesdienst lockt nicht mehr viele Leute hinterm Ofen vor. Die das traditionell noch kennen und mögen und auch brauchen, die kommen natürlich. Aber das werden immer weniger. Die sterben natürlich auch weg, weil es eine Generation ist, die das noch anders gewohnt war. Und die alternativen Formate, die was Besonderes bieten, sei es jetzt Frühstück in der Kirche oder sei es besonderes Licht in der Kirche. Also alles, was irgendwie so ein, ich will nicht Event-Charakter sagen, weil Event ist so ein bisschen verschrien. Alles, was Besonderes hat, da interessieren sich die Leute und da kommen sie auch wieder gerne für. Und die jungen Familien, und da haben wir im Oldenburger Münsterland viele von, die erreichen wir super über die Kinder und gerade über die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Lassen die Leute sich da auch noch locken und begeistern.
Gibt es denn dann auch Verknüpfungen mit Kindergärten, Schulen, Grundschulen, dass es bis dahin ausstrahlt?
Das tut es. Wir haben einen guten Draht zu den Kindergärten und Schulen. Wir haben ja auch selber Kinder in Kindergärten und Schulen und haben dadurch eben den kurzen Draht. Dass die da jetzt direkt involviert werden, ist nicht der Fall, aber die leiten gerne Ankündigungen, Werbung weiter und laden mit ein.
Sie haben gesagt, alle 2 Monate, nach Februar wieder nächste Jahr April. Steht da Ostern vielleicht im Fokus? Oder welche Themen sind die spannenden? Wann ist die Kirche voll?
Genau, April ist die nächste Kinderkirche danach. Das ist dann der Ostermontag. Den machen wir auch seit ein paar Jahren als Kinderkirche. Das sind so diese Feiertage, auch wie Pfingsten zum Beispiel. Pfingsten ist immer weniger geworden mit Besuch. Und da haben wir angefangen, dann auch mal eine Kinderkirche auf Pfingsten zu setzen. Und auch das hat wieder funktioniert. Und da geht es eben darum, elementarisieren, elementarisieren, elementarisieren. Und das reizt natürlich auch dann Erwachsene oder die jungen Eltern, die dann nochmal einen ganz anderen niederschwelligen Zugang zu Glaubensthemen bekommen.
Ist das auch ein Stück weit eine Erkenntnis zum Gemeindekonzept? Also Glauben halt sehr alltäglich, sehr elementar rüberzubringen?
Ich glaube, zukunftsmäßig bleibt uns da gar nichts anderes übrig, als das so zu fahren. Weil das merken wir alleine schon, dass die, ich sag mal, die religiöse Bildung oder Vorwissen wird ja immer weniger. Und das wird in den Familien auch gar nicht mehr so gelebt oder beigebracht, sondern das wird erwartet, das muss in der Schule passieren, das muss dann in der Kirche passieren oder in der Kirchengemeinde passieren. So dieses Religiöse im Alltag, das geht uns ja mehr und mehr verloren. Und da finde ich es ganz wichtig, gerade bei den Kindern schon Akzente zu setzen und zu sagen, guck mal hier, und das eben nicht nur den Schulen dann zu überlassen, weil die damit natürlich auch, es ist nicht deren Aufgabe, religiöse Bildung im Alltag zu betreiben, sondern da geht es darum, Grundwissen zu schaffen, und das muss dann in der Familie eben auch gepflegt werden.
Was gibt es noch für alternative Formate bei Ihnen?
Besonders beliebt ist seit 2 Jahren unser Frühstücksgottesdienst. Das heißt, da ist nicht nach dem Gottesdienst dann Frühstück, sondern Frühstück im Gottesdienst. Es ist ein Buffet aufgebaut, das haben wir anfangs noch selbst organisiert, mit allerlei Sachen, Leckereien, und mittlerweile sind wir dazu übergegangen, weil der Zulauf eben groß war, dass wir gesagt haben, wir machen ein Mitbringbuffet, und wer was beisteuern will, der kann das und muss aber nicht. Man kann auch einfach so kommen. Wir haben uns dann Kaffee-Vollautomaten angeschafft, dann kann man auch ein Latte Macchiato in der Kirche trinken, und das ist eine nette Sache. Dann geht man mit seinem Essen und Trinken an den Platz, und was auch beim Frühstücksgottesdienst das Besondere ist, es gibt immer ein musikalisches Highlight. Also es ist eine Band eingeladen oder ein Interpret, eine Musikgruppe.
Wer war schon da?
Es waren bisher eher die regionalen, die lokalen
sind die auch
Player. Die Gruppe Cantico war schon da, aus Damme ist das auch an der Kirchengemeinde der Katholischen angedockt. Dann hatten wir jetzt beim letzten Mal Sarina Lall, die Popkantorin der Oldenburgischen Kirche.
Die sagt uns auch was, ja.
Ne? Und die hat wunderbar die Leute da mitgenommen und begeistert, und das hat richtig Spaß gemacht.
Ja. Ist das, was unter dem Stichwort Coffee and Pray läuft?
So genau, Coffee and Prayer. Wir haben das gleich Englisch genannt. Also, warum muss man das Englisch nennen? Ist halt erstmal ein Hingucker und ein Aufreiz.
Lieber Herr Schäfer, wir sind auf Sie aufmerksam geworden durch eine Fastenaktion. Auf meinem Handy heißt sie noch Fastenaktion 2022. Und Sie begleiten dann während der Fastenzeit mit Bildern, mit Texten, mit Musik durch die 7 Wochen. Wie ist es angefangen?
Angefangen hat es 2020. Da kam
Späteinsteiger sozusagen.
Corona und der erste Lockdown. Und bei uns eben die Frage auf, wie können wir trotz Kontaktverbot mit Leuten in Kontakt bleiben. Und wir hatten noch keine sehr gut funktionierende Homepage zu der Zeit und ist wahrscheinlich auch nicht das rechte Mittel, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, sondern eher Leute zu informieren. Und dann haben wir angefangen, eine Aktion über WhatsApp zu bewerben. Wir haben uns da an die 7 Wochen ohne gehängt, thematisch, und haben dann eben wochenweise so eine Art Fastenkalender gemacht. Also jeden Tag gibt es einen Impuls, der zu den Wochenthemen passt, sei es jetzt ein Text oder ein Bild, eine Text-Bild-Kombination oder eine Audiodatei, irgendwas Eingesprochenes oder eben auch ein Video. Anfangs haben wir noch mehr Videos gemacht. Das sind wir mittlerweile von weg, weil wir gemerkt haben, diese Text-Bild-Kombinationen sind für die Leute viel zugänglicher, weil sie die auch weiter verschicken können. Oder die hebt man sich auf und guckt sie später nochmal an. Und das hat angefangen. Der Zulauf war ziemlich gut, weil die Leute eben auf der Suche waren. Wo gibt es noch irgendwie was Geistliches und wo kann man noch teilnehmen? Wir haben das von Anfang an bewusst nicht als Gruppe gemacht, sondern als Broadcast. Also wir fügen die Leute nicht in eine Gruppe hinzu, wo jeder sieht, wer drin ist, sondern jeder meldet sich quasi individuell bei uns an, wird dann in eine Broadcast-Liste mit aufgenommen, und dann schicken wir das über die Listen, die Impulse dann täglich raus.
Kann man von einer Zielgruppe sprechen?
Ehrlich gesagt nicht. Wir haben das ganz empfängeroffen gemacht. Mhm. Also wir haben geguckt, wer meldet sich. Natürlich sieht man jetzt so nach mittlerweile 5 Jahren, wo das so verfangen hat und wer dann dabei geblieben ist. Aber man kann es wirklich nicht sagen. Also wir haben Leute um die 20, wir haben aber auch Leute um die 80. Und das hat dann irgendwann so eine Dynamik entwickelt, dass wir gesagt haben, wir weiten das aus, nicht nur mehr den Fastenkalender, die Fastenaktion, sondern wir führen auch den Adventskalender, der vorangegangen ist übrigens, das muss man dazu sagen. Der erste Adventskalender ist vorangegangen, bevor wir mit der Fastenaktion gestartet haben. Und dadurch hat sich dann nach und nach so ein Kern herausgebildet an Leuten, wo wir dann nach jeder Aktion dann immer fragen, wenn sie noch weiter dabei bleiben wollen, dann alles gut, wenn nicht, schreiben sie einfach einen Stopp. Und Stopps kamen in seltensten Fällen. Also die Leute wollten gerne dabei bleiben, weil sie eben nicht nur dann Impulse über die Aktion kriegen oder über den Adventskalender, der mittlerweile zu einer Adventsgeschichte geworden ist, die man so Türchen für Türchen jeden Tag bekommt, sondern auch über den Status eben. Stellen wir Gebete rein, Veranstaltungsankündigungen, Gottesdiensteinladungen und sowas. Und da haben wir festgestellt, das spricht die Leute noch mit am meisten an, weil das so zwischen diesen großen Aktionen dann immer noch so was ist, wo die Leute was haben.
Wird es in diesem Jahr wieder einen Fastenkalender geben oder eine Fastenaktion geben, denn sie steht ja bevor die Fastenzeit?
Genau, das werden wir wieder machen.
Und ich möchte noch als Rückmeldung geben, dass ich dann manchmal auch auf andere Menschen aufmerksam geworden bin, andere Autoren aufmerksam geworden bin, andere Zusammenhänge aufmerksam geworden bin, was nicht nur dann in der Fastenzeit getragen hat, sondern auch darüber hinaus einfach trägt. Mhm. Weil man weitet dann nochmal seinen Horizont und guckt nochmal genau. Der Adventskalender, auch aus dem letzten Jahr, da sind Sie als Autor einer Geschichte genannt, die ja nun über 24 Tage reichen muss. Wann fangen Sie an, über diese Geschichte nachzudenken?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die erste Geschichte, ich weiß gar nicht, wann die erste Geschichte genau kam. Der Adventskalender hat angefangen, als wirklich als Kalender, dass verschiedene Gruppen und Kreise dann einen Beitrag geliefert haben und wir das dann versendet haben. Es ist dann zu einer Adventsgeschichte irgendwann geworden. Und die erste Adventsgeschichte, die hat sich aus einer Erzählpredigt entwickelt, die ich mal im Gottesdienst gehalten habe. Und die habe ich dann in 24 Teile geteilt, sinnvollerweise noch anknüpfend geschrieben. Und für die Folgejahre habe ich dann einfach konkret an diesem Erzählstrang weitergeschrieben. Also da ist so eine Familie im Zentrum, die jedes Jahr wieder neue Weihnachten mit allen Höhen und Tiefen erlebt, mit den Traditionen, die manchem nichts mehr sagen und mit dem Sinn von Weihnachten, der vielfach verloren gegangen ist und die das dann immer wieder neu entdecken. Diese Geschichten sind Feel-Good-Geschichten. Also sie sind immer, haben immer einen positiven Unterton, auch wenn es mal dramatisch wird zwischendrin. Aber sie enden immer gut, sie haben immer ein Happy End. Und ich finde, das ist auch etwas, was gerade in der Weihnachtszeit häufig ganz gut tut, finde ich.
Wie viel Zeitanteile steckt in der Fütterung dieser digitalen Gemeinde? Denn das ist ja schon auch, man sieht, wenn man Instagram verfolgt, sind es so Dimido-Tage, ne? Das ist immer ganz, ganz viel. Am Wochenende ist es manchmal ein bisschen ruhiger. Aus den kirchlichen Bereichen kommt dann manchmal noch was, aber ansonsten ist es ja relativ ruhig. Setzen Sie da für sich in Ihrem Wochenplan so Zeit an? Das machen wir in der Zeit oder wie läuft das
im Praktischen? Nee, tatsächlich läuft das bei uns nebenbei. Also wir haben da, wir haben keinen Stellenanteil oder sowas dafür für digitale Arbeit. Wir gucken einfach das, was wir tun. So hat es ja auch mal angefangen. Wir haben über unseren pfarramtlichen Alltag, das Leben in der Gemeinde berichtet. Und das war ja auch der Grund für den Namenswechsel. Bis vor kurzem hieß der Kanal bei Instagram ja auch noch Evangelisch Steinfeld. Aber es ist halt schon längst kein reiner Kirchengemeinde.
Kein Steinfeld mehr, ne?
Genau, also, es geht weit darüber hinaus. Das haben wir auch bei den Fastenaktionen gemerkt oder bei dem Adventskalender. Also in einem Jahr war das weitreichendste, was wir hatten. Eine Teilnehmerin aus Südkorea, die sich zurückgemeldet hat und einer aus Ohio in den USA. Also da waren wir schon richtig international unterwegs. Genau, aber sonst läuft das eher nebenbei. Also was wir tun und was uns begegnet, das begleiten wir mit Bild und Text und versuchen das dann fürs Social Media aufzubereiten.
Eine Palette von Social Media ist natürlich auch Hassnachrichten. Gibt es die auch für Zweifel in Halleluja?
Hassnachrichten direkt nicht. Es gibt manchmal kritische Anfragen, aber das ist dann auch meist mit einem klärenden Gespräch getan. Ich glaube, dafür sind wir aber auch zu klein und zu wenig anstößig,
sage ich. Okay.
Als dass man da jetzt uns meint, mit Hass überschütten zu müssen. Ja, ich weiß nicht. Bislang sind wir davon glücklicherweise noch verschont geblieben.
Ja, für uns beide war natürlich bei der Vorbereitung das auch ein Thema, dass Insta und WhatsApp ja auch einem Hightech-Millionär in Amerika gehören, der jetzt ganz offensichtlich die Fahnen gewechselt hat und auch sehr reaktionär, diktatorisch da Herrn Trump folgt. Ist das ein Thema, wenn man solche Kanäle benutzt und auch sehr positive Erfahrungen damit macht, auch für die Arbeit macht, ist das aber trotzdem ein Thema, ist irgendwie auch so ein kleiner Schatten, oder ein großer Schatten, der da drauf liegt?
Das ist es, ja. Aber es gibt halt eben auch nicht so groß andere Möglichkeiten. Und ob wir das jetzt machen oder lassen, würde, glaube ich, einem Mark Zuckerberg oder einem Elon Musk wenig interessieren, so, ne? Wenig ausmachen. Deswegen nutzen wir lieber das Gute, das dabei rauskommt und setzen dem Hass und dem, was da so sonst so produziert wird, dann etwas entgegen.
In dieser Stunde ist bei KR55 Christoph Schäfer zu Gast. Sie hoffentlich auch noch. Er arbeitet mit seiner Frau Pia im Oldenburger Münsterland in der evangelischen Kirchengemeinde Steinfeld.
Ja, Herr Schäfer, um Sie herum ist viel katholische Kirche. Gibt es so etwas wie einen ökumenischen Alltag? Oder sind Sie die bunten Schafe zwischen den Schafen?
Ich würde sagen, unser Alltag ist generell ökumenisch. Also natürlich, wir sind umgeben von katholischen Nachbarn und da begegnet einem das zwangsläufig auch. Unsere Kinder sind in den katholischen Kindergarten gegangen. Die Grundschule heißt St. Johannes Baptist und ist natürlich eine kommunale Schule, aber hat natürlich den Namenspatron dann drin. Und nein, da kommen wir gar nicht umhin. Wir sind aber insofern ökumenisch, dass zu unseren Gottesdiensten selbstverständlich auch katholische Brüder und Schwestern kommen und auch immer besonders eingeladen werden, weil wir merken, diese Trennung, diese strikte Trennung, die ist in den Köpfen bei den Alten vielleicht noch da, aber die haben wir an der Basis längst überwunden. Also die ökumenische Zusammenarbeit ist ganz großartig bei uns. Wir haben ein pastorales Team gegenüber, mit dem wir gerne zusammenarbeiten, das gerne mit uns zusammenarbeitet. Wir machen Schulgottesdienste zusammen. Zum Valentinstag machen wir jetzt auch seit ein paar Jahren schon den ökumenischen Segnungsgottesdienst für Paare. Ein Ort, wo eben auch Leute hinkommen können, die in konfessionsverschiedenen Beziehungen sich befinden und die sonst in ihrer Geschichte keine Möglichkeit hatten, weil eben dann die eine Kirche der anderen nicht gepasst hat oder so. Und dann kommen sie auch von frisch verheiratet bis 60. Ehejubiläum und lassen sich dann segnen, ökumenisch. Also da haben wir dann die Pastoralreferentin und ich segnen dann die Paare, die da kommen.
Ist das gerade eine Zeit, wo die Kirchen auch angesichts vieler Herausforderungen mehr zusammenrücken? Wie nehmen Sie das wahr im Oldenburger Münsterland?
Ja, wobei das bei uns aus der Not gar nicht so sehr ist, sondern das machen wir einfach so. Also wir rücken ganz natürlich zusammen, weil wir auch merken, wir haben was davon. Wir erreichen ganz unterschiedliche Menschen, wenn wir die Kräfte bündeln und da gemeinsam das machen und merken, es nützt überhaupt nichts, wenn wir Angebote bei den evangelischen und Angebote bei den katholischen machen. Arbeiten wir lieber zusammen und holen die Leute dann wechselweise in eine Kirche. Also wenn wir sagen, wir machen jetzt eine Aktion, die ist dann in der evangelischen Kirche, dann laden wir dahin einen gemeinsam und die andere Aktion ist dann in einem anderen Ortsteil in der katholischen Kirche. Das funktioniert wunderbar und die Leute lassen sich da herrlich drauf ein. Also,
gibt es so etwas wie im Jahreskalender immer wiederkehrende Aktionen, wo die Leute schon wissen, oh ja, da gehe ich wieder hin? Also Segnung zum Valentinstag zum Beispiel, da gibt es irgendwas, was ist da noch?
Der ökumenische Schützengottesdienst. Jedes Jahr zum Steinfelder Schützen. nicht jedes Jahr, das machen wir jetzt seit 3 oder 4 Jahren. Ökumenischen Schützengottesdienst. Das war früher eine katholische Schützenmesse. Und wir wurden irgendwann vom Schützenverein dann angefragt, könnt ihr nicht dazukommen? Könnt ihr das nicht gemeinsam machen? Und haben gesagt, na klar, wenn wir angefragt werden, kommen wir natürlich gerne. Und dann haben wir uns zusammengetan und dann ist es keine Schützenmesse mehr gewesen, sondern ökumenischer Schützengottesdienst. Und das hat so Schule gemacht, dass jetzt in den anderen Ortsteilen, die noch zu unserem Pfarrbezirk dazugehören und die eigene Schützenfeste haben, es jetzt auch langsam nach und nach ökumenisch angefragt ist und es läuft super. Also die Zelte sind da wieder voll, wo sie es vorher vielleicht nicht mehr so sehr waren.
War das eine der letzten ökumenischen Sternstunden, kann man das so sagen? Oder war da eine andere dabei? Was war so die Sternstunde der letzten Zeit ökumenischer Zusammenarbeit? Das hört sich ja schon ziemlich ein bisschen danach an.
Das war so ein Knaller. Ist bei uns eigentlich alles Sternstunde.
Okay, ja, Entschuldigung, das wollten wir hier nicht.
Nein, kein Problem. Also wir haben zum Beispiel auch den Adventskalender von Anfang an ökumenisch gemacht. Irgendwann ist es dann bei uns dann verblieben. Aber das war klar, dass wir von vornherein sagen, wir fragen auch unsere katholischen Geschwister da oder die Pastoralreferenten an, ob wir das gemeinsam machen wollen. Die sind momentan vakant, deswegen sage ich nur Pastoralreferenten, aber mit den Priestern, die da sind und da waren, läuft die Zusammenarbeit auch wunderbar. Also da sind wir sogar so weit, dass wir sagen, manche Schulgottesdienste oder in irgendwelchen Einrichtungen zu Weihnachten im Andreaswerk, in der Behindertenwerkstatt oder sowas, Da reicht es auch, wenn einer hingeht und das in ökumenischer Verbundenheit feiert, weil immer von den anderen gegrüßt wird und im ökumenischen Sinne dann auch gefeiert wird.
Wir waren ja eben beim Elementarisieren und da begegnen uns natürlich auch oft so Fragen, evangelisch, katholisch, ist doch eigentlich alles das Gleiche. Kann man das so auf den Punkt bringen für jemanden, der da eben auch ganz einfach oder ganz fremd oder ganz anders denkt, was ist das Verbindende, was ist aber vielleicht auch immer noch das Trennende?
Ich habe so das Gefühl, dass ich so derjenige bin, der das Trennende immer nochmal wieder aufzeigen muss, weil die Leute dann eher so weit sind, dass sie sagen, ach, wir glauben doch sowieso alle an einen Gott, das ist das Gleiche, wir können das auch gemeinsam machen. Und dann denke ich mir, ja, das stimmt schon, aber wir müssen halt noch bedenken, so und so. Und am besten lässt sich das natürlich immer am Abendmahlsverständnis zeigen, dass jemand sagt, von evangelischer Seite sind natürlich alle getauften Christen eingeladen, auch katholische, wohingegen uns sehr deutlich gemacht wurde, als wir damals nach Steinfeld kamen, ich schätze euch, von unseren katholischen Kollegen, ich schätze euch sehr, aber bedenket, wenn Eucharistie bei uns gefeiert wird, würde ich euch bitten, sitzen zu bleiben, um da eben keinen Eklat zu verursachen, dass da jetzt ein evangelischer, zumal der Pastor dann auch noch das Abendmahl, die Eucharistie bekommen hat.
Mhm. Das gab es dann doch nochmal ganz deutlich, auch sichtbar.
Ja, wobei das eher dann von offizieller Seite passiert und nicht von den Leuten selber. Denn auch bei uns kommen ganz selbstverständlich katholische Christen zum Abendmahl. Die brauchen dann vielleicht noch einmal die extra Einladung, dass man vorher sagt, es sind natürlich auch katholische Christen eingeladen. Aber die kommen und kommen auch gerne und genießen diese Gemeinschaft in ökumenischer Verbundenheit.
Welche Tipps können Sie denn uns Städtern für die Zusammenarbeit geben zwischen katholischer und evangelischer Kirche?
Ich werde mich hüten, irgendwelche Tipps zu verteilen.
Nein,
also ich finde, wichtig ist da eine offene Kommunikation zu pflegen und gastfreundlich zu bleiben. Und meine Erfahrung ist, wenn es von offizieller Seite her läuft, dann, das klingt jetzt total herablassend, funktioniert es auch beim Kirchenvolk. Also, also wenn es zwischen den evangelischen Pastoren und Pastorinnen und den katholischen Priestern funktioniert und den Pastoralreferenten, dann strahlt das erstmal schon unheimlich aus. Dann sehen die Leute, guck mal, es ist so vieles möglich und diese Trennung, die in den Köpfen ja noch so viel vorherrscht, die ist da schon mal aufgebrochen. Das tut immer ganz gut. Das kriegen wir auch so gespiegelt. Dass es dann so weit geht, dass es sagt, ja, sie sind ja bestimmt auch befreundet. Da muss ich auch sagen, ja, wir verstehen uns. Wir haben kollegiale Beziehung, freundschaftliche Beziehung. Aber so kommt es dann eben auch rüber. Ne? Also wenn das funktioniert, habe ich das Gefühl, funktioniert der Rest dann auch. Kommt nach.
In unserer Sendung möchten wir Ihren Appetit anregen mit einem geistlichen Snack. Heute mitgebracht, gesprochen und gedacht von Christoph Schäfer.
Bei der Fastenaktion im letzten Jahr haben wir die Leute gebeten, ihre Gebetsanliegen zu schicken, um einen gemeinsamen Klagepsalm zu erstellen. Das hatten wir im Jahr davor schon mal gemacht. In diesem Jahr ist das Besondere gewesen, dass ich es in Liedform gebracht habe. Ich habe es in Reimform gedichtet. 5 Strophen daraus gemacht und Sarina Lall, die Popkantorin der Oldenburgischen Kirche, hat es mit Musik versehen und den Text möchte ich einmal verlesen. Ich bitte dich um Zukunft für die Geschöpfe dieser Welt, dass sie nicht nur Hass erfahren, sondern was zusammenhält, dass die Mächtigen erkennen, welches Gräuel Kriege sind, frische Luft und freier Himmel für jeden Alten, für jedes Kind, dass Gerechtigkeit ab jetzt Geschichte schreibt und die Bewahrung deiner Schöpfung keine leere Floskel bleibt. Ich bitte dich um Frieden zwischen Menschen groß und klein, zwischen Ländern und Nationen. Muss Gewalt das Mittel sein? Und meist leiden doch die Ärmsten, die nichts können für die Not. Es fehlt an Wasser, fehlt Gesundheit und es fehlt das täglich Brot. Es braucht Verständnis, Wärme, Schutz und Sicherheit. Politik, die Menschen wahrnimmt und nicht auseinandertreibt. Ich bitte dich um Heilung für den Schmerz, der nicht vergeht, weil grad immer nur die Krankheit ganz im Fokus steht. Für die Seele voller Risse, weil man gar nicht helfen kann. Was richten Sucht und Depressionen in einem Leben an? Ich bitte, halte Schwester, Vater, Mutter fest, dass das, was sie so krank macht, sie nicht aufgeben lässt. Ich bitte dich um Einsicht für die, die es nicht kapieren, dass wenn diese Erde leidet, wir alle nur verlieren. Und wenn einer Menschen ablehnt, weil sie nicht so sind wie er, machen Hetze und Parolen, macht Hass das Leben schwer. Wir haben sicher Platz für jedermann, ganz egal, wo jemand herkommt, wen er liebt und was sie kann. Ich bitte auch für mich, dass ich mutiger sein kann und ohne Angst und ohne Sorge in die Zukunft blicken kann. Lass mich Einsamkeit aushalten, lass mich Trost und Hoffnung spüren. Schenk Geduld und innere Ruhe, um auch Schweres zu akzeptieren. Bitte hilf mir zu verzeihen, wie du vergibst. Auch wenn ich es nicht immer spüre, zeige mir, dass du mich liebst. Gott, hier ist meine Klage. Hör mich an, hör, was ich sage. Gott, ich bring dir meine Klage. Sieh mich doch an und schweige nicht.
Denn, Herr Schäfer, wir haben auf Ihrer Website die Rubrik Zukunftsprojekte gefunden. Was verbirgt sich denn dahinter?
Wir haben eine Kirche, die ist 1964 gebaut und so wie sie damals gebaut wurde, steht sie noch heute da. Ein Bauwerk für die Ewigkeit. Aber man merkt natürlich, dass auch unsere Kirche an Altersschwäche so ein bisschen leidet. Ich meine, ist das Gebäude natürlich. Und dass da eben Handlungsbedarf war und wir haben überlegt, wie kriegen wir das hin? Also die Gemeinde hat nicht genug Mittel, um die Kirche komplett zu sanieren. Und wir haben dann an einem Fundraising-Konzept uns versucht, haben das mit der Fundraising-Beauftragten der Oldenburgischen Kirche zusammen entwickelt, haben uns Mitstreiter gesucht, Leute aus Wirtschaft und Politik, die als Multiplikatoren dienen in diesem Fundraising-Team. Dann haben wir eine Fundraising-Kampagne ins Leben gerufen und haben speziell Firmen in unserer doch sehr reichen Gegend angeschrieben. Steinfeld hat über 1100 Firmen, die es da gibt. Und unsere Mitstreiter, unsere Multiplikatoren im Fundraising-Team, haben dann mit ihren Kontakten geholfen, Spenden zu akquirieren. Und Hintergrund dieser Zukunftsprojekte war eben, oder ist es nach wie vor, dass die Kirche energetisch saniert wird. Wir haben das Lichtkonzept mittlerweile verändern können, sind digitaler geworden, haben einen professionellen Beamer eingebaut, eine Leinwand beschafft, die Tonanlage, Mikrofonanlage erweitert, um diesen Raum einfach einladender, moderner zu gestalten, um ihn auch multifunktionaler zu nutzen, dass eben mal auch eine Kulturveranstaltung dort stattfinden kann oder ähnliches. Der nächste Schritt ist es jetzt, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu setzen. Da gibt es ja noch ganz andere Hürden, dann auch von denkmalpflegerischer Seite, die da bedacht werden müssen. Und so soll die Kirche eben klimaneutral dann funktionieren. Beleuchtet werden, beheizt werden. So, das war der erste große Bereich. Und weitere Zukunftsprojekte können noch dazukommen, sollen dazukommen. Also das Gemeindehaus steht noch an. Wir wollen unsere Kinderkirche ausbauen, also auch dafür die Kinder noch mehr bieten können. Sei es nur mehr Sitzgelegenheiten, die für Kinder angenehmer sind als Kirchenbänke. Und da sind der Fantasie aber keine Grenzen gesetzt.
Und das Geld sprudelt zu Ihnen?
Nein, das ist alles ganz hart erkämpft. Und wir freuen uns über jeden Euro, der da reinkommt und wo die Leute uns für würdig halten, dass das da gut angelegt ist bei uns. Wir haben so viel einnehmen können an Spenden, dass wir die Projekte an der Kirche alle umsetzen können. Und da freuen wir uns sehr drüber, sind wir sehr dankbar für.
Das ist ja mittendrin in dem Fragekomplex Kirche der Zukunft, aber das ist ja ein sehr analoger Zugang. Also wir verbessern die Begegnungsmöglichkeiten, die realen Begegnungsmöglichkeiten. Wir waren ja eben im digitalen Thema. Und natürlich schwebt auch immer so bei diesem digitalen Thema die Frage im Raum, ist nicht die digitale Gemeinde die Kirche der Zukunft, die eben dann sich unabhängig macht von eben auch Erhaltungsfragen, finanziellen Fragen. Das ist ja bei Ihnen dann beides sehr deutlich zu erkennen.
Wir haben von vornherein gesagt, unsere digitale Arbeit soll auch die Leute immer wieder vom Digitalen ins Analoge holen und einladen. Deswegen auch die Veranstaltungsankündigung, Gottesdienstwerbung läuft immer über den Status, läuft auch, wenn es was Besonderes ist, dann auch über Instagram, aber hauptsächlich dann eben über WhatsApp. Und die Begegnung ist ja trotzdem nötig. Also ich meine, klar, digital ist die Zukunft und das werden wir, so wie es läuft, auch weiter tun. Aber es ist eben auch wichtig, dass man Begegnungsmöglichkeiten hat. Und ein Schlagwort dieser Zukunftsprojekte war eben auch Begegnungsräume schaffen. Dass gerade mit und nach Corona die Vereinsamung unter den Leuten unheimlich zugenommen hat und dass wir da Möglichkeiten bieten, noch in Kontakt zu kommen, sei es zu den Mitmenschen oder auch zu Gott.
Wir nehmen es in unserem Kirchenkreis wahr, dass Fusionsprozesse angestoßen werden, zwischen Gemeinden, also mit Gemeinden zusammenzugehen. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Wir sind durch das Pfarrstellenverteilungskonzept ziemlich schnell in unserer Region, in unserem Entwicklungsraum, wie wir das nennen, aneinander gewiesen worden und haben mittlerweile, jetzt wo Gott sei Dank alle Pfarrstellen noch besetzt werden konnten wieder, so weit und so gut vernetzt, dass ganz viele Dinge, die vorher einfach auf Gemeindeebene gelaufen sind, jetzt gemeinsam laufen. Die Vernetzung in der Konfirmandenarbeit, bei Gottesdiensten, nicht nur gegenseitige Einladung, sondern auch einen gemeinsamen Gottesdienstplan für immerhin 7 Gemeinden, die wir im Entwicklungsraum sind. Und wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen ein Vernetzungstreffen der Gemeindekirchenräte der Neuen in unserem Entwicklungsraum. Und da merkt man, wie gut wir schon zusammengewachsen sind und uns auch gegenseitig wahrnehmen. Da ist also diese Neiddebatte schon längst nicht mehr da, sondern wir gucken, was läuft da gut, wo können wir Leute zu einladen. Schwierigkeit bei uns im Kirchenkreis und auch in unserer Region ist natürlich immer noch, sind die langen Wege. Also wir sind ein Flächenkirchenkreis und da muss man immer ein bisschen Wege auf sich nehmen, um von A nach B zu kommen.
Wie machen das Ihre Gemeindemitglieder? Die haben ja auch dann lange Wege und je älter man wird, desto müder werden die Beine. Gibt es so etwas wie Mitfahrgelegenheiten, die dann eingerichtet werden oder wie läuft so etwas?
Das bieten wir bei regionalen Veranstaltungen an, Mitfahrgelegenheit ab Kirche. Aber alleine sowas wie der Seniorenkreis, unsere Gruppe 65 plus, die komplett eigenverantwortlich organisiert ist und auch super läuft, auch ökumenisch läuft, die haben auch einen Abholdienst. Also sie sagen, wer dazukommen will, da gucken wir, dass wir dich dann auch hinkriegen zum Gemeindehaus. Aber die brauchen eben einen Ort, wo sie sich treffen können. Ja. Und das, da sind wir ganz dankbar, dass wir unseren Gemeindesaal noch haben.
Ja, wir sind bei den kirchlichen Themen der Zukunft und hier sind wir doch bei den Gebäuden gelandet. Das ist doch offensichtlich ein sehr großes Thema. Was wären denn Ihrer Meinung nach noch die Themen der Zukunft? Im Digitalen waren wir auch schon. Bewahrung der Schöpfung ist uns eingefallen. Friedhöfe, Spiritualität, Gottesdienste, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, also ich finde gerade vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und auch der politischen Entwicklung ist unheimlich wichtig, vernetzt zu bleiben und miteinander im Gespräch zu bleiben. Also der Tod im Topf ist ja, wenn man nicht mehr miteinander, sondern nur übereinander spricht und im Zweifelsfall seine Feindbilder alle gut koordiniert und organisiert hat im Kopf. Mir wäre es wichtig, dass wir da sichtbar bleiben als Kirche auch noch, so eine Art moralischen Kompass noch liefern und zu sagen, es ist nicht alles schwarz und weiß und lasst uns gesprächsbereit bleiben und im letzten Endes dann auch unsere Botschaft noch hörbar und sichtbar zu den Leuten bringen.
Wir sind am Ende der Februar-Sendung angekommen. Lieber Christoph Schäfer, wir danken herzlich für Ihren Besuch bei uns in der Sendung. Wünschen Ihnen für Ihre Gemeindearbeit weiter viel Zuspruch, weiter so viel kreative, innovative Ideen und natürlich weiter einen guten Start in die erweiterte Familienzeit.
Vielen lieben Dank.
Wir laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein zu unserer März-Sendung, die Freitag, den 14. März um 18 Uhr bei Oldenburg 1 ausgestrahlt wird. Sie können unsere Sendung und auch alte Sendungen nachhören jederzeit auf unserer Website www.kirchenradio-oldenburg.de. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch.
Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.